HR Info. Netzwelt.
Wer heutzutage was im Netz sucht, der googelt, und wer objektive Daten und Fakten zu Begriffen finden will, der geht zur Wikipedia. So viel zum Klischee. In den Vor-Internet-Zeiten war das ein bisschen anders. Fakten und Daten fanden sich in Enzyklopädien, in Lexika. Die galten als verlässlich und unbestechlich, man angelte sich eine dicke Schwarte aus dem Bücherregal und sah einfach nach. Vor 20 Jahren, am 15. Januar 2001, gründete der US-Amerikaner Jimmy Wales die Wissensplattform Wikipedia für das Netz, mit dem gleichen Anspruch, verlässlich und unbestechlich zu sein. Wie funktioniert diese Online-Enzyklopädie eigentlich und wie verlässlich ist sie im Jubiläumsjahr? Das will ich heute in HR Info Netzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Als Vorläufer der Wikipedia gilt Newpedia. Das war auch eine Online-Enzyklopädie, bei der man ja ganz ähnlich gearbeitet hat wie bei Verlagen, beim Brockhaus zum Beispiel. Bevor ein Eintrag auf die Öffentlichkeit losgelassen wurde, musste die Faktenlage aufwendig von Experten geprüft werden. Es wurde lektoriert und gegengecheckt. Weil dieses Verfahren aber ziemlich langwierig und auch ziemlich teuer ist, schlug der Programmierer Ben Kovitz das Wiki-Modell vor. Die Inhalte kommen von den Online-Nutzern und sie werden auch von denen geprüft. So ist das heute noch. Die Datenbank lebt also von ihren Nutzern. Carsten Ratzke ist unter dem Nicknamen Carsten Elf als Administrator und Autor in der deutschen Wikipedia unterwegs. Er wohnt in Frankfurt. Herr Ratzke, erklären Sie uns doch mal, was das bedeutet, Administrator und Autor zu sein.
Als Admin hat man einige Zusatzfunktionen. Man kann Artikel sperren und vor Änderungen schützen. Man kann Benutzer sperren, dass sie nicht mehr editieren können, und einige andere organisatorische Dinge. Inhaltlich sind die Admins aber den normalen Autoren gleichgestellt.
Die Wikipedia hat ein umfangreiches Regelwerk, wie man dort arbeiten sollte, könnte. Wer hat denn diese Regeln definiert? Wer kontrolliert sie? Und sind das dynamische Regeln? Werden die ständig verändert, den Gegebenheiten neu angepasst?
Es gibt die vier Grundprinzipien der Wikipedia. Die vier Grundprinzipien sind unveränderlich und nicht verhandelbar. Das sind, wir schreiben eine Enzyklopädie und nicht irgendwas anderes. Man könnte ja auch ein Kochbuch schreiben oder einen Reiseführer oder was anderes. Aber wir schreiben eine Enzyklopädie. Wir schreiben diese Enzyklopädie, das ist das Zweite, vom neutralen Standpunkt aus. Nicht vom Standpunkt einer Partei, einer Religionsgemeinschaft oder eines Landes, sondern von einem möglichst neutralen Standpunkt aus. Der dritte Punkt ist, die Wikipedia stellt Wissen unter freier Lizenz zur Verfügung. Wir bieten freie Inhalte, die weitergenutzt werden können, ohne zu fragen. Und die vierte Regel ist keine persönlichen Angriffe. Wir arbeiten kollegial miteinander und beschimpfen uns nicht, sondern arbeiten ohne persönliche Angriffe, sondern an der Sache orientiert. Das sind die vier unveräußerlichen, unveränderlichen Grundprinzipien der Wikipedia. Alle anderen Regeln, die definiert und kontrolliert die Community. Es gibt Regelseiten, die kann jeder verändern, wie jeden Wikipedia-Artikel auch. Und da muss es natürlich einen Konsens vorher geben. Das heißt, wenn ich etwas ändern will, bespreche ich das auf der Diskussionsseite dieser Regelseite. Und wenn es dann einen Konsens gibt, dann kann das gemacht werden. Im schlimmsten Fall gibt es ein Meinungsbild, das ist quasi zu einer Volksabstimmung in der Wikipedia.
Jetzt haben Sie diese Community, die Gemeinschaft erwähnt. Wie findet die den Konsens bei strittigen Einträgen? Wer prüft da die Quellenlage? Das kommt, denke ich, ja täglich vor, ne?
Das kommt täglich vor, gar keine Frage. Der Prozess ist ein ganz einfacher. Nämlich jeder kann dort Sachen reinstellen. Und das kann total wertvoll sein und kann auch totaler Schrott sein. Gerade werktags, mittags um 13:30, wenn die Schule aus ist, dann kommen täglich Meisterwerke aus Schülerhand mit so Inhalten wie Kevin hat den längsten oder ich liebe Nicole als neue Artikel. Das ist natürlich nicht das, was wir wirklich haben wollen. Und deswegen gibt es Wikipedianer, die sich die Mühe machen, jede einzelne Änderung zu prüfen. Dazu gibt es eine Sonderseite, letzte Änderungen, auf der kann man die sehen. Und dann gibt es drei mögliche Handlungsoptionen für diese Kollegen. Nämlich, wenn der Artikel gut ist, ist es fein. Wenn er schlecht ist, aber grundsätzlich sinnvoll, dann gibt es die Qualitätssicherung. Das ist ein Projekt, wo Leute sich um das Verbessern von Artikeln dort kümmern, dass sie die Mindeststandards erreichen. Und ist der Artikel unbrauchbar, dann kann man darauf einen Stelllöschantrag stellen. Und an der Stelle kommen dann die Admins ins Spiel. Nämlich die abzuarbeitenden Schnelllöschanträge sind auf einer Seite gelistet. Und ich als Admin muss mir das dann anschauen und im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips entscheiden, ist denn das richtig? Ist das wirklich ein Schnellloschfall? Oder soll man das lieber diskutieren? Da gibt es eine Löschdiskussion. Oder muss man den Schnelllöschantrag sogar ablehnen, weil der Artikel besser ist als der Antragsteller entsprechend gedacht hat.
Bei der Diskussion fällt mir ein, dass es ja in der Öffentlichkeit mittlerweile auch schon zum geflügelten Wort geworden ist, dass es bei der Wikipedia die sogenannten Edit Wars gibt, also diese Streitereien um Einträge und Veränderung derselben. Was muss man denn genau darunter verstehen?
Das ist eine spezifische Form des Konflikts, den es so nur in der Wikipedia oder nur in Wikis gibt. Nämlich, es ist so, dass grundsätzlich erstmal das Prinzip gilt, sei mutig. Das ist eine der Regelseiten der Wikipedia. Sei mutig. Du kannst ändern. Du musst doch nicht mehr angemeldet sein. Selbst als IP kannst du Sachen verbessern. So, das Problem besteht natürlich darin, dass was der eine als Verbesserung einsieht, mag der andere vielleicht als Verschlechterung dort wahrnehmen. Und dann kann der andere diese Änderung zurücksetzen. Und da gibt es bei den Edits in der Wikipedia so eine Zusammenfassungszeile, wo ich einen Text schreiben kann zur Begründung. Und da kann ich dann entsprechend reinschreiben, was ich finde die Änderung nicht gut, Komma, weil. So, und dann kann der die erste Änderung gemacht hat, sagen, ja, das Argument finde ich gut, finde ich überzeugend, akzeptiere ich so, dann gibt es keinen Konflikt. Oder, wenn nicht, dann ist vorgesehen, dass man diesen strittigen Punkt auf der Artikeldiskussionsseite diskutiert und dort einen Konsens sucht. Und wenn man damit nicht weiterkommt, gibt es eine Seite dritte Meinung, wo man andere Wikipedia-Autoren fragen kann, sagt doch mal eure Meinung, damit wir eben Lösungsmöglichkeiten finden, diesen verfahrenen Konflikt entsprechend zu lösen. Das ist das vorgesehene Vorgehen, aber es passiert natürlich auch immer wieder, dass einfach dann blind auf Revertieren gedrückt wird. Nach dem Motto, ich habe ja recht, der andere ist blöd und dann setze ich das einfach zurück. Und das kann man natürlich unendlich fortsetzen. Es macht aber keinen Sinn, das unendlich fortzusetzen und da kommen dann wiederum die Admins ins Spiel. Die können nämlich die Seite oder gegebenenfalls auch den Benutzer sperren und vor Änderungen dann in dieser Weise schützen, sinnvollerweise für eine kurze Zeit, für eine Abkühlphase. Und das hilft meistens dann auch, Konsens finden zu beschleunigen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich spreche mit Carsten Ratzke, der als Admin in der deutschen Wikipedia unterwegs ist. Herr Ratzke, in allem, was wir tun, sind wir immer auch in unserer Beobachtung, in unserer Wahrnehmung dessen, was wir so als Wirklichkeit betrachten, natürlich subjektiv. Eigene Erfahrungen spielen überall mit hinein, wenn wir etwas beschreiben wollen. Ja, und diesen absoluten objektiven Standpunkt, den gibt es nicht, behaupte ich jetzt mal. Nehmen wir mal die Naturgesetze und Mathematik so ein bisschen raus. Wie finden Sie denn als Admin den richtigen Weg, um einem Eintrag Vertrauen zu schenken, einem Artikel Vertrauen zu schenken, zu sagen, ja, das, was da steht, das stimmt, das ist die Wahrheit?
Die Wikipedia ist im neutralen Standpunkt verpflichtet. Ich hatte es erwähnt, das ist einer dieser vier Säulen der Wikipedia, eines der Grundprinzipien. Wir akzeptieren also nicht, wenn jemand sagt, es gibt sowieso keinen objektiven, neutralen Standpunkt und deswegen kann ich auch meinen persönlichen Standpunkt hier als Maßstab der Wikipedia-Artikel machen. Natürlich ist dieser neutrale Standpunkt ein Ideal. Aber man braucht solch ein Ideal, solch einen Maßstab, um zu gucken, dass man sich dem so weit wie möglich nähert. Und da gibt es drei Schritte. Der erste Schritt ist, und der ist der wichtigste, nämlich die Wikipedia wertet nicht selbst, sondern wir übernehmen und zitieren höchstens die Wertung von Dritten. Zum Beispiel, wenn ich mir den Artikel über den Peter Feldmann, den Frankfurter Oberbürgermeister, anschaue, dann steht dort nicht drin, Peter Feldmanns Frau hat überhöhte Bezüge von der AVU bekommen. Sondern da steht drin, wörtlich, im November 2019 berichtete der Hessische Rundfunk, dass Feldmanns Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Wir werten nicht selbst, sondern wir übernehmen die Wertung, in diesem Fall von dem Hessischen Rundfunk, den wir als vertrauenswürdig wohl offensichtlich bewertet haben müssen. Und damit haben wir schon mal ein bisschen Schritt in diese objektive Sicht genommen, weil wir damit Dritte zitieren und nicht unsere eigene Meinung. So, der zweite Schritt ist, wenn es mehrere Meinungen gibt, dann stellen wir mehrere Meinungen da. Ein ganz toller Artikel für dieses Beispiel ist der Artikel Amazonas. Der Artikel Amazonas enthält eine Information über die Länge des Amazonas. Stimmt nicht, er hält hunderte von Informationen, weil je nachdem, welchen Nebenfluss vom Amazonas man nimmt, kommen ganz unterschiedliche Längenangaben heraus. Endloser Konflikt und dementsprechend können wir nicht sagen, der Amazonas ist 6.798 Kilometer lang, sondern wir müssen eben alle Längenangaben darstellen. Wissenschaftler A sagt so, Wissenschaftler B sagt so, Wissenschaftler C sagt so. Das ist der zweite Schritt in Richtung dieses neutralen Standpunkts. Und der dritte Schritt ist, diese einzelnen Positionen sind nicht gleichwertig. Die Meinung des Geologen Professor Dr. Sowieso, wie lang der Amazonas ist, ist viel wichtiger als die Meinung eines Journalisten oder die Meinung eines Privatmanns. Und deswegen gehen wir hin und sagen, wir bewerten die Wichtigkeit von Positionen anhand der Literatur. Wenn es wissenschaftliche Standardwerke gibt, in denen etwas zitiert wird, das ist besser, als wenn ich normale wissenschaftliche Werke habe. Wenn es die nicht gibt, dann ist die Berichterstattung in den Qualitätsmedien besser als jetzt irgendwas, was ich im Internet gelesen habe. Und das führt dazu, dass ich sozusagen eine Gewichtung der Wertungen habe, je nach Renommee der Autoren. Das führt natürlich auch zu Ergebnissen, die nicht jedem gefallen. Konfliktfall sehr häufig ist zum Beispiel im Bereich der Esoterik und der alternativen Heilmethoden. Diese Orientierung an der Wissenschaft führt natürlich daran, dass die Unwirksamkeit von solchen esoterischen Heilmethoden in den Artikeln in der Wikipedia sehr deutlich wird. Neutraler Standpunkt bedeutet also nicht die gleichberechtigte Darstellung von wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Wertungen, sondern eine, die dem Stand der Wissenschaft eben so nah wie möglich kommt.
Die Wikipedia-Stiftung sammelt ja unablässig Geld ein, beziehungsweise bittet um Spenden. Sind die Kosten denn so hoch?
Die inhaltliche Arbeit der Community, für die ich jetzt hier stehe, und die organisatorische Arbeit des Vereins Wikimedia, die sind völlig getrennt. Also ich bin auch nicht Mitglied dieses Vereins. Ich kenne das also auch nur als Außenstehender. Die Frage ist daher besser beim Verein zu stellen. Aber so wie ich es von außen beobachte, haben wir die angenehme Situation, dass Geld auf jeden Fall ausreicht, die Kosten zu decken.
Herr Ratzke, bleiben wir ganz zum Schluss nochmal beim Geld. Wie schützt sich die Wikipedia gegen Paid Content? Also den Fall, dass ein potenter Geldgeber Heerscharen von Autorinnen und Autoren damit beauftragt, für bare Münze wohlfeile Einträge zu verfassen. Das alles gab es ja schon in der Vergangenheit.
Das ist so. Nach unseren Regeln in der Wikipedia ist Paid Editing erlaubt, aber muss offengelegt werden, dass die Transparenz gewährleistet ist, dass man sieht, ich schreibe das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich dafür Geld bekomme. Sofern der Paid Content gut ist, hilft es ja auch der Wikipedia. Wir freuen uns ja darüber, wenn Menschen schreiben, und ob sie dafür Geld bekommen oder nicht, sieht man ja dem Content nicht an. Werbung wird gelöscht, das ist normal, aber sinnvolle Beiträge auch von bezahlten Autoren sind soweit hilfreich. Aber zum einen funktioniert es mit dem Offenlegen nicht. Es gibt ein Wikipedia-internes Projekt, das sich um das Thema kümmert, das dann die Menschen anspricht und sagt, hier, das sieht so aus wie Paid Editing, könntest du da noch mal ein bisschen Klarheit und Transparenz dafür sorgen? Und es gibt auch problematische Fälle. In den letzten Monaten haben wir über einen sehr intensiv diskutiert, nämlich das hessische Wissenschaftsministerium, die Frau Dorn, die dort Ministerin ist, hat aus Landesmitteln 50.000 Euro für Paid Editing zur Verfügung gestellt. Die bezahlen also aus unseren Steuergeldern in Wiesbaden Menschen, die das machen, was wir ehrenamtliche Autoren entsprechend ohne Geld machen. Und das ärgert natürlich nicht nur die ehrenamtlichen Autoren, sondern auch die Steuerzahler und ist natürlich auch politisch in einer Demokratie sehr problematisch, wenn hier mit Staatsmitteln Politiker hier in der Wikipedia Änderungen vornehmen lassen. Von daher diese Frage, ob Paid Editing erlaubt ist, aktuell ist es das, ist aber eine, die dauerhaft diskutiert wird in der Community, und es ist nicht ausgeschlossen, dass man da irgendwann mal auch andere Regeln trifft.
HR Info, Netzwelt.
Ich habe mit Carsten Ratzke gesprochen. Er ist unter dem Nicknamen Carsten Elf als Administrator und Autor in der deutschen Wikipedia unterwegs. 20 Jahre Wikipedia. Wie funktioniert diese Online-Enzyklopädie und wie verlässlich ist sie im Jubiläumsjahr? Das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Im Gespräch mit Carsten Ratzke ist es schon angeklungen, die Wikipedia kann unmöglich komplett fehlerfrei sein. Das liegt unter anderem auch daran, dass jeder, ja, der einen Internetzugang und eine Tastatur hat, jederzeit in diesem Projekt schreiben kann. Da geht dann auch ganz gerne mal was schief, vor allem dann, wenn die Kontrolle über die Inhalte versagt. Aydoğan Makasçı mit Beispielen.
August 2000. Der CDU-Abgeordnete Reif geht im Hessischen Landtag verbal auf den grünen Abgeordneten Al-Wazir los, ruft ihm zu, geht zurück nach Sana'a, so verstehen es viele Anwesende. Reif verteidigt sich, er will gerufen haben, ein Student aus Sana'a. Der Vorfall schafft es auch auf Wikipedia. Ganz neutral steht da viele Jahre, wie es sich zugetragen hat in der Plenardebatte. Aussage gegen Aussage. Bis 2007 jemand den Beitrag bearbeitet. Etwas schönt.
Am 31. August 2000 kam es zu einem Eklat im Landtag, als der Abgeordnete Clemens Reif während einer Rede Al-Wazirs dessen Vater aus dem Jemen stammt, einen Zwischenruf machte, der von einigen Abgeordneten als »Geh zurück nach Sana'a« verstanden wurde. Raif hatte aber »Ein Student aus Sana'a« gerufen.
Ein Praktikant aus dem CDU-Landesverband wird als Bearbeiter ausgemacht, um den Abgeordneten Raif zu entlasten. Der Beitrag ist inzwischen korrigiert. Stell dir vor, dir wird ein Mord angehängt und du weißt davon aber so überhaupt nichts.
When I read it, I laughed out loud. I'm a suspected assassin. And, you know, I knew about Wikipedia. I hadn't visited much. But I knew what it was. I knew anybody could participate. And suddenly, I'm sort of smiling.
Er musste erst laut lachen, erzählt der US-amerikanische Journalist John Siegenthaler. Als er auf Wikipedia liest, dass er verdächtigt wird, in die Morde von John F. Kennedy und dessen Bruder Bobby verwickelt zu sein. Monate ist die Behauptung online. Als das bekannt wird, entbrennt in den USA eine heftige Debatte. Wie kann so etwas verhindert werden? Opfer Siegenthaler schreibt eine Kolumne dazu.
I want to identify Wikipedia as an unreliable resource too. Irresponsible and unreliable, those are my words, and the column appears. And the roof falls in.
Viele geben ihm recht, andere beschimpfen ihn. Wikipedia spaltet die Online-Community. Bei der nächsten Panne kommt nicht nur Wikipedia ins Spiel, sondern auch Apple und seine Sprachassistentin Siri. Die spuckt im September 2015 nämlich das aus. Siri, wer ist Angela Merkel?
Angela Mutti Dorothea Ferkel ist eine deutsche Lügnerin und Sklavin der USA. Sie ist, leider, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Hacker hatten den Eintrag manipuliert. Mehrere Stunden war dieser Text auf Wikipedia zu lesen.
Wenn die Kontrolle versagt, steht sehr schnell sehr viel Unfug in der Wikipedia. Aydoğan Makasçı hat Beispiele geliefert. Gerade für Journalistinnen und Wissenschaftler ist es essentiell, in ihren Beiträgen mit ihrem Content für Zeitungen, Fernsehen, Radio oder das Netz und den Wissenschaftsbetrieb überprüfbare und überprüfte Fakten zu liefern. Hector Harkötter hat eine Professur für Kommunikationswissenschaft und er lehrt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Seine Lehrgebiete sind unter anderem Medien- und Kommunikationswissenschaft, politische Kommunikation, Journalismus und Medienethik. Herr Harkötter, raten Sie, den jungen Wissenschaftlern und den Studentinnen Inhalte der Wikipedia zu verwenden, wenn sie journalistisch arbeiten?
Da muss man direkt differenzieren. Natürlich rate ich den Studierenden auch, sich mal zu ihren Themen die entsprechenden Wikipedia-Artikel anzusehen. Mhm. Und die sind ja auch häufig sehr brauchbar, wenn es darum geht, sich überhaupt mal neu einzuarbeiten oder einen schnellen Überblick über irgendetwas zu bekommen. Ich rate natürlich extrem davon ab, die Inhalte von Wikipedia ungeprüft zu übernehmen oder gar Textbausteine aus Wikipedia zu nehmen und per Drag and Drop in die eigenen Dokumente einzuarbeiten. Journalistisch ist das schon nicht sauber und wissenschaftlich ist es schlichtweg verboten. Wenn uns sowas bei wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule auffällt, dann stehen die Studierenden schon stark unter Plagiatsverdacht.
Was macht denn grundsätzlich den Umgang mit den Inhalten von Wikipedia, mit dieser Online-Enzyklopädie so problematisch?
Also das ist natürlich ein weites Feld und da müsste ich sehr weit ausholen. Ich versuche es mal auf zwei oder drei Punkte zu bringen. Wir haben hier natürlich ein kollaboratives Schreibprojekt. Das heißt, jeder und jede kann sich auf Wikipedia-Artikeln austoben und das auch instantan, also relativ schnell. Also ich weiß gar nicht, ob die Fassung, die ich gerade auf Wikipedia lese, in 5 Minuten noch dieselbe Fassung ist. Das bedeutet, das ist gar nicht in dem Sinne zitabel, als ein unbefangener dritter Leser gar nicht nachprüfen kann, was ich da zitiere. Zumal, und das ist natürlich auch empirisch schon zigfach nachgewiesen worden, hier auch interessengeleitete Kommunikation stattfindet. Sprich, es gibt natürlich Pressestellen und Kommunikationsabteilungen und PR-Agenturen, die sich nahezu schon spezialisiert haben darauf, auch Reputationsmanagement auf Wikipedia zu machen, gerade wenn es um Einträge geht, was große Wirtschaftsunternehmen angeht oder die Führer, Leiter und Manager dieser Wirtschaftsunternehmen, deren Artikel dann geschönt werden, wo vielleicht unangenehme oder wirtschaftlich nicht so gut verwertbare Informationen auch herausgenommen werden. All das ist ja zigfach nachgewiesen. Bei solchen Artikeln muss man ganz besonders vorsichtig sein. Und schließlich gilt natürlich gerade journalistisch das ja mindestens zwei Quellenprinzip. Das heißt, niemals würde ich eine Information benutzen, die ich nur aus einer und noch dazu womöglich aus einer vagen Quelle wie Wikipedia habe, sondern ich muss mich immer rückversichern und zusehen, finde ich nicht eine zweite Quelle oder idealerweise gar noch eine dritte oder vierte Quelle, die mir diese Information auch bestätigt.
Sie haben gerade in Ihrem zweiten Punkt erwähnt, dass es interessengeleitete, interessengesteuerte Inhalte gibt. Stichwort Paid Content, also bezahlter Inhalt. Die Wikipedia erlaubt das ja sogar. Wie ordnen Sie das denn ein, dass sowas überhaupt möglich ist?
Ja, wie soll sie es denn verhindern? Ich meine, das ist natürlich sehr schwierig, wenn man sagt, wir sind grundsätzlich demokratisch tolerant und offen. Wie will man dann kontrollieren, ob nicht auch ein PR-Mensch, der Geld dafür bekommen hat, dort an diesen Texten mitschreibt? Im Übrigen muss das ja auch nicht immer verkehrt sein. PR-Leute sind ja Leute, die manchmal auch auf ihren Themengebieten große Experten sind und ein großes Fachwissen haben. Wie soll ich denn unterscheiden, ob ein PR-Mensch in seiner Freizeit sich hier aufgrund seiner Hobby-Expertise mit versteinerten Schmetterlingen beschäftigt oder ob er beruflich, weil er Geld dafür bekommt, den Artikel eines Wirtschaftsführers der Bundesrepublik Deutschland oder eines Silicon Valley-Unternehmens schönt. Ich glaube, damit wären die Organisatoren der Wikipedia auch schlichtweg überfordert. Also müssen sie es laufen lassen. Es wird dann immer darauf verwiesen, dass es ja die Diskussionsseiten gäbe und in der Tat gibt es ja da auch richtige Science Wars, wo Leute sich sehr stark kabbeln über die Inhalte, die dann letztendlich in den Artikeln landen. Es steht nur zu befürchten, dass Leute, die Geld dafür bekommen, sich dort zu kabbeln, ja auch den längeren Atem haben und sich unter Umständen am Ende durchsetzen.
Gehen wir mal weg von Wikipedia, nehmen das Netz als Rechercheinstrument grundsätzlich. Google gewichtet ja die Ergebnisse, die es ausspuckt an erster und folgenden Stellen nach einem Algorithmus, den irgendwie kein Normalsterblicher kennt. Ist denn das Netz als Rechercheinstrument überhaupt verlässlich?
Ja, auch das sind ganz verschiedene Punkte. Erstmal ist Google natürlich ein ganz fantastisches Recherchewerkzeug. Wir alle tun es. Ich tue es auch, sowohl in meiner journalistischen wie in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Dass der Algorithmus geheim ist, ist unter Umständen ja sogar eher ein Vorteil als ein Nachteil bei der Recherche. Denn würde der Algorithmus offen liegen, dann wäre er natürlich auch wieder offen für interessengeleitete Kommunikation, sprich für Manipulationen. Und das ist sicher einer der Gründe, warum Google alles tut, dieses kleine Geschäftsgeheimnis auch zu bewahren. Davon abgesehen, dass es ein Geschäftsgeheimnis ist und sie sehr viel Geld damit verdienen, dass dieser Algorithmus geheim ist. Google hat sich ein bisschen als Synonym für Internetrecherche entwickelt. Das ist bedauerlich. Übrigens auch Google selber findet das bedauerlich. In der Tat gibt es natürlich andere Suchmaschinen, die in manchen spezifischen Themenfeldern oder in bestimmten Suchanfragen deutlich besser sein können als Google. Wir verwenden immer nur diese sehr allgemeine Suchmaske des Silicon Valley Monopolisten. Das ist bedauerlich und zum Teil kann man wesentlich bessere Recherche- und Suchergebnisse im Internet finden, wenn man andere oder spezialisierte Suchdienste nutzt oder auch einfach nur die spezialisierten Suchdienste von Google selber, die viele Menschen auch nicht kennen. Viele Leute wissen nicht, dass es einen eigenen Bücherdienst, einen eigenen wissenschaftlichen Aufsatzdienst von Google gibt und da kann man häufig sehr viel bessere Ergebnisse erzielen. Eins möchte ich aber noch sagen, das Wissen der Welt liegt natürlich auch nicht 100% digital vor. Ich kann aber logischerweise bei einer Internet-Suchmaschine nur digitale Inhalte finden. Das heißt, mein ganzes Sichtfeld auf die Welt wird verengt, wenn ich meine Recherchen spezialisiere nur auf digitale, auf Internet, auf online verfügbare Inhalte. Hier lohnt es sich manchmal doch noch ganz klassisch vorzugehen und einfach mal sich aufs Fahrrad zu setzen und zur nächsten Bibliothek zu fahren, um zu gucken, gibt es nicht Quellen, die vor 1993, 94 erschienen sind, die einfach ganz klassisch gedruckt worden sind und die genau die Informationen enthalten können, die ich aktuell brauche und die vielleicht einfach noch nie jemand gescannt und digitalisiert hat.
Sie bringen jungen Menschen, die Journalistinnen oder Journalisten werden wollen, aber auch jungen Menschen, die wissenschaftlich arbeiten wollen, Recherche bei. Sie erklären ihnen, wie das funktioniert. Sie haben gerade Beispiele genannt. Also das Analoge außen vor zu lassen, das sollte man lieber nicht tun, ne?
Nee, das ist ein großer Fehler. Es ist relativ schwer auszurechnen, wie groß der Anteil an Wissensbeständen ist, die heute schon digital vorliegen. Sind es 50%, sind es 80%, 90%? Letztlich muss man sagen, wer will diese Zahl denn herausfinden? Was nicht digital vorliegt, sind ja nicht nur die Bestände von Bibliotheken. Was auch nicht digital vorliegt, sind Archive. Was nicht vorliegt, sind Spezialarchive, deren Inhalte womöglich sogar digital vorliegen, auf die ich aber schlichtweg über solche allgemeinen Suchmaschinen gar keinen Zugriff habe. Also hier lohnt es sich schon, doch etwas verfeinerte Recherchestrategien auch zu lernen, um die bestmöglichen und validen Ergebnisse zu erzielen.
Gucken wir mal auf die Filter. Wie lassen sich verlässliche Fakten in Fake News Zeiten finden?
In aller Regel kann man sich doch darauf verlassen, dass das, was der Qualitätsjournalismus, also beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Sender in ihren Nachrichten, die großen überregionalen oder auch die großen regionalen Tageszeitungen veröffentlichen, dass das Hand und Fuß hat, weil die eben auch professionell arbeiten und professionelles Information Retrieval, wie man so neudeutsch sagt, betreiben. Und schließlich gibt es natürlich noch verlässliche Quellen anderer Art, zum Beispiel alles, was Nachrichtenagenturen veröffentlichen, ist in aller Regel, die Ausnahmen bestätigen diese Regel, schon wahr oder dafür wahrgehalten werden. Was Behörden kommunizieren, muss in aller Regel wahr sein, Staatsanwaltschaften und so weiter. Und schließlich gilt natürlich gerade im Journalismus auch Vertrauen als Währung. Ich muss natürlich darauf vertrauen, dass ein Reporter oder eine Reporterin, die vor Ort war, die sich selber nach eigenem Augenschein versichert hat, wie die Umstände sind bei einem Verkehrsunfall, bei einer politischen Veranstaltung oder wo auch immer, dass diese Informationen, die dann von diesen Reportern weitergegeben werden, auch wahr sind. Und deswegen ist Vertrauen eine der großen Währungen im Journalismus und allgemein in der Kommunikation. Und das hat sich im digitalen Zeitalter auch nicht geändert.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zur Wikipedia. Wie ordnen Sie denn den Einfluss dieser Online-Enzyklopädie auf die Wahrnehmung von Wirklichkeit und Verlässlichkeit von Fakten und Wissen ein? Die klassische gedruckte Enzyklopädie, die gibt es ja nicht mehr. Vielleicht noch irgendwo verstaubt im Bücherregal.
Also ich bin sehr froh, dass ich mir tatsächlich Anfang der 2000er Jahre noch die letzte gedruckte Ausgabe des Brockhaus zugelegt habe in, ich glaube, 30 Bänden. Tatsächlich gucke ich sogar ab und zu auch noch rein, aber de facto sitze ich auch bei der Arbeit an einem Bildschirm am Computer und wenn ich schnell mal was wissen will, gucke ich auch bei Wikipedia nach. Es gibt allerdings hier natürlich auch einige Probleme. Das erste Problem ist, dass auch bei Wikipedia inzwischen ja so eine gewisse Historisierung der Informationen eingetreten ist. Sie haben selber schon erwähnt, Wikipedia gibt es jetzt seit 15, ich glaube bald 20 Jahren und manche Artikel sind einfach sehr, sehr alt und da es keine professionelle Redaktion gibt, die diese Inhalte validiert, guckt ja auch keiner nach. Haben wir jetzt wirklich die aktuellste und beste Version? Es wird zwar immer behauptet, dass durch dieses kollaborative Prinzip die Leser und Leserinnen selber schon dafür sorgen würden, dass die Wikipedia immer aktuell ist. Mir ist allerdings bei vielen Artikeln aufgefallen, dass das einfach nicht stimmt und dass man zum Teil wirklich auch veraltete Informationen, häufig natürlich auch schlecht geschriebene Informationen dort findet, auf die ich mich so heute nicht mehr stützen würde. Das andere ist, dass mir aufgefallen ist, dass die Schreiber und Schreiberinnen bei Wikipedia inzwischen doch zu einer ziemlichen Geschwätzigkeit neigen, womit ich sagen will, die Artikel sind mir zum Teil einfach viel zu lang geworden. Wikipedia selber fördert das sogar noch. Es werden ja immer Awards herausgegeben für die besten Artikel in bestimmten Themengebieten und regelmäßig werden Artikel, die ganz besonders lang sind, hier ausgezeichnet von Wikipedia selber. Das finde ich hochproblematisch, weil ein Lexikon-Eintrag soll mir einen kurzen, knackigen Überblick über ein Wissensgebiet geben und soll mir nicht einen 20-seitigen, also umgerechnet auf DIN A4 Seiten, einen 20-seitigen Artikel zum Thema liefern. Das wäre eine andere Quelle, eine Aufsatzsammlung, ein Fachbuch und so weiter. Dazu würde ich dann im Übrigen drittens immer raten, ein Lexikon-Artikel soll immer nur eine kurze, schnelle Information und einen Überblick geben. Wer mehr wissen will, der soll sich an Experten wenden, sprich in Fachbücher, Fachartikel und Fachzeitschriften gucken, von denen die allermeisten und alle aktuellen heute natürlich auch digital vorliegen. Wer in irgendeiner Form an eine Hochschule oder Universität angeht, angeschlossen ist, hat heute in aller Regel über die größten Uni-Bibliotheken sogar kostenlosen Zugriff auf sehr, sehr viele wissenschaftliche Fachmagazine, ingenieursmäßige Fachmagazine, medizinische Fachmagazine und so weiter. Und dort findet man mit Sicherheit die verlässlichsten Informationen, jedenfalls was wissenschaftliche Fakten angeht. Ein letzter Tipp, den ich meinen Studierenden immer gebe, beziehe dich nicht auf die Wikipedia-Artikel, aber gucke dir die Quellen an, die dort benutzt werden. Bei vielen, wenn auch nicht bei allen Artikeln der Wikipedia, sind ja Quellen und Links hinterlegt, denen ich folgen kann. Und das sind häufig, wenn auch nicht immer, ganz gute Quellen, auf die ich auch immer noch heute rekurrieren kann oder überprüfen kann, ist das denn ein Aufsatz oder ein Link, der 20 Jahre alt ist, oder ist das relativ aktuell aus den letzten 2 bis 3 Jahren, dann kann man solche Dinge heute auch noch relativ gut benutzen.
Hector Hakötter, Professor für Kommunikationswissenschaft, lehrt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die Wikipedia hat den klassischen gedruckten Enzyklopädien den Todesstoß versetzt. Lexika in Papierform gibt's eigentlich nur noch als verstaubte Exemplare. Die Online-Enzyklopädie ist ein guter Einstieg, um Fakten und Daten zu recherchieren, aber sie ist keine zitierbare und verlässliche Referenz, so wie das mal beim Brockhaus oder der Enzyklopädie Britannica war. Denn jederzeit kann jeder die Inhalte nach persönlichem Gusto verändern. Das ist ziemlich heikel, vor allem in Zeiten von Fake News und verfälschten Fakten. Das können wir aus dieser Sendung mitnehmen. HR Info Netzwelt gibt's analog, bei HR Info und digital, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.